ARD Sounds.
Ich sag mal so, ich bin überrascht darüber, wie viel doch täglich bei uns eingeschickt wird. Ja, das war mir vorher so nicht bewusst. Das waren 50 Kilo eines Stoffes, der nicht ganz ungefährlich ist. Ich glaube, früher oder später gewöhnt man sich an alles. Es gibt vereinzelt Tage, wo ich nach Hause gehe und denke, wow, es ist schon nicht der normalste Job vielleicht.
Ein Labor voller Drogen und das total legal. Wer untersucht eigentlich das ganze Zeug, das die Polizei so findet und sicherstellt? Bei Durchsuchungen, bei Verkehrskontrollen. Das lesen wir ja auch immer wieder in so Nachrichtenartikeln. In den letzten Wochen habe ich allein das hier gesehen. Verdächtige Tasche mit Koks entdeckt, Busfahrer fährt in Mainz, mutmaßlichen Drogendealer mit dem Bus zur Polizei. Oder Drogenrazzia im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Die Polizei hat 10 Gebäude durchsucht, 6 Beschuldigte sitzen in U-Haft. Aber was passiert damit, mit diesen Drogen?
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Jost Schmidt und wir ziehen uns heute den weißen Kittel an. Wir setzen die obligatorische Nerdbrille auf. Ja, ich weiß, das Bild ist überholt. Und wir sind heute nicht auf Streife, wir sind im Labor. Wir sprechen mit einer, Achtung, langer und wichtiger Name, Sachverständigen für Betäubungsmittel und Toxikologie. Das ist Katja. Es geht um Cannabisplantagen, Drogenlabore und darüber, wie aus ein paar Gramm Pulver am Ende ein Urteil wird. Und Katja schaut sich auch Briefe an Häftlinge an, also an Insassen in JVAs. Werden da vielleicht Drogen mit Briefen eingeschmuggelt? Sprechen wir jetzt drüber in der neuen Folge. Kokain, LSD, MDMA, alles illegale Drogen. Und für Katja sind das Beweismittel. Sie arbeitet damit im Labor und hilft, Dealer und Schmuggler dran zu bekommen. Katja, beschreib uns gerne mal deinen Arbeitsplatz. Was sehen wir, wenn wir da reinlaufen?
Viele Labore. Wir haben viele Labore bei uns. Wir haben auch viele Büros. Ich bin als Sachverständige 50-50, würde ich mal sagen, im Büro und auch im Labor.
Also in meiner Klischeewelt sehe ich vor meinem inneren Auge ganz viele Mikroskope.
Mikroskope haben wir tatsächlich jetzt so als solche nicht bei uns. Wir haben aber viele andere instrumentell-analytische Geräte, sage ich jetzt mal so. Das heißt instrumentell-analytisch. Wir haben viele elektrische große Geräte, die unsere Untersuchungen durchführen mit den Proben, die wir vorher aufbereiten, genau.
Lass uns das doch mal durchgehen. Also, was habt ihr da alles bei euch im Labor? Kokain?
Ja, Kokain, Amphetamin. Wir haben neue psychoaktive Substanzen. Das sind viele unbekannte Drogen, sage ich jetzt mal, die noch nicht alle dem Betäubungsmittelgesetz unterfallen.
Also neue Drogen, die jetzt noch nicht so bekannt sind?
Genau. Und die strukturell anders sind als die klassischen Betäubungsmittel, sage ich jetzt mal, die klassischen Drogen. Und wir haben natürlich auch sehr, sehr viel Marihuana.
Ich habe heute mal was mitgebracht, Katja.
Jetzt bin ich gespannt.
Schau es dir mal an. Sieht das bei euch auch so aus?
Ja, zum Teil schon.
Das haben wir am Bahnhof in Mainz bekommen.
Okay, ich verstehe. Also die Beute sind schon mal gut, ja.
Ja, also das haben die lieben, netten Kollegen vom Tatort uns mal kurz ausgeliehen. Das liegt, glaube ich, seit ungefähr 1998 in der Requisite vom SWR im Keller. Und ich hoffe, dass es Mehl ist.
Ja, das hoffe ich auch. Tatsächlich jetzt gerade.
Also wenn du dir das so anschaust, wie realistisch sieht das aus? Also wir haben hier einmal zwei große Tüten. Wir haben in der einen Tüte haben wir ein Päckchen. Das ist in einer durchsichtigen Folie. Plus so Klebeband, was wir irgendwie von Paketen von der Post kennen, ist da drum. Und dann haben wir eine andere Tüte. Da steht einmal drauf, bei Lagerungen noch feuchter Spuren muss die weiße Seite nach oben zeigen. Und dann soll man hier eintragen, Datum, Uhrzeit. Ich glaube, das heißt Asservatnummer, STA, AZ, wahrscheinlich Staatsanwaltschaft.
STA, Staatsanwaltschaft, ja. AZ vielleicht für Allzeit.
Aktenzeichen.
Oder Aktenzeichen, ja.
Dienststelle LKA vielleicht, Name, Unterschrift, Bemerkung, haben sie noch ein bisschen Platz gelassen. Sieht das auch so aus? Also muss ich mir das so vorstellen, wenn bei euch was Neues reinkommt ins Labor?
Also diesen Beutel, den du da gerade beschrieben hast, den gibt's nach wie vor, ja. Vielleicht ein bisschen überarbeitet und moderner gestaltet, aber die gibt's nach wie vor, genau, ja.
Ist das, was wir jetzt hier haben, ist das eine große Menge oder ist das eine kleine Menge? Also der Beutel, der sieht so ein bisschen aus, ja, wie so ein Pausenbrot von der Größe vielleicht.
Ja, handgroß.
Ja, handgroß. Der andere, der ist ein bisschen kleiner. Der sieht eher so, ja, vielleicht aus, ja, wie kann man das gut vergleichen?
Checkkartengröße vielleicht ein bisschen größer.
Ich habe keine Ahnung. Ist das viel, ist das wenig?
Tatsächlich ist es eher wenig. Also,
krass, okay.
Diese Checkkartengröße, würde ich jetzt sagen, ist das, was wir relativ häufig haben. Wir haben aber auch oft viel mehr.
Was heißt viel mehr?
Beispielsweise Kokain wird in Platten gepresst. Und dann sind es, ja, also kann ich jetzt schwer beschreiben, vielleicht so 20 Zentimeter in der Länge, sind es gepresste Platten und die kommen auch bei uns rein. Das sind meistens dann die Schmuggelware, die direkt sichergestellt wurde. Und von diesen Platten kommen zum Teil sehr, sehr viele bei uns rein, genau.
Sieht das dann aus wie so eine Styroporplatte oder wie muss ich mir das optisch vorstellen?
Weiß schimmernd, Perlmutt schimmernd. Ich finde Kokain ist optisch tatsächlich sehr schön. Ja, und dann ist es, man könnte auch sagen, wie so ein Ziegelstein. Genau, ein bisschen größer als ein Ziegelstein, aber halt in weiß und schimmernd.
Wenn jetzt hier so eine Tüte bei euch im Labor ankommt, siehst du dann sofort, was das ist?
Also die erfahreneren Kollegen oder auch wenn man studiert, wenn man da jetzt schon wirklich viele Jahre mit arbeitet, hat man früher oder später tatsächlich die Stoffkunde, sage ich mal. Also man erkennt diese Drogen, diese Betäubungsmittel optisch schon sehr gut. Gerade die klassischen Betäubungsmittel kann man gut optisch unterscheiden. Bei diesen neuen psychoaktiven Stoffen ist das alles ein bisschen schwieriger mittlerweile, aber klassische sind optisch gut unterscheidbar. Und bei uns ist es so, dass wir eine Erstbegutachtung machen. Das machen die Sachverständigen bei uns. Wir bekommen dann genau diese Tüten eingeschickt über die Kuriere von den Dienststellen und das schauen wir uns dann erstmal an. Ich gucke mir den Untersuchungsantrag an. Es muss jede Dienststelle natürlich bei uns beauftragen, was wir tun sollen damit, welche Untersuchungen wir durchführen müssen. Und ich schaue mir das an. Wenn es in dieser Tüte kommt, belasse ich das genauso darin. Das ist ja durchsichtig, ich kann da schön durchgucken. Und dann habe ich eine erste Einschätzung, worum könnte es sich handeln. Schimmert das wie Kokain? Ist das irgendwie eher nass oder pastös wie Amphetamin? Und wenn ich mir unsicher bin, dann haben wir sogenannte Vortestmethoden. Und dann kann ich diese Vortestmethoden anwenden. Und die geben mir dann eine grobe Richtung, um welches Betäubungsmittel es sich hier handeln könnte.
Das heißt, du brauchst dann einfach eine kleine Probe daraus?
Nein, die Vortestmethoden gehen tatsächlich durch die Verpackung durch. Sogar auch. Es gibt auch andere Vortestmethoden, die werden dann im Labor durchgeführt von unseren Sachbearbeitern im Labor. Da muss man dann ein kleines bisschen rausnehmen und nass chemisch untersuchen. Also wirklich mit Chemikalien, Flüssigkeiten, die man dann da drauf gibt. Und dann gibt es eine schöne Farbreaktion. Und anhand dieser Farbreaktion kann man dann auch schon eine grobe Richtung erkennen, um welche Droge es sich handelt.
So ein ganz normaler Montag oder sagen wir so ein ganz normaler Dienstag im LKA. Wie viele Proben bearbeitest du da?
Ui, das kann ich so pauschal gar nicht sagen tatsächlich, weil wir das gestaffelt durchführen. Wir sind mehrere Sachverständige bei uns im Sachgebiet und das ist alles so ein bisschen aufgeteilt. Es gibt dann die Aufgabe, dass einer von uns Sachverständigen 2 Wochen lang die Erstbegutachtung macht und da kommen ganz unterschiedliche Anzahlen an Asservaten rein, mal mehr, mal weniger. Es gibt Wochen, da werden wir überhäuft mit Einsendungen, dann gibt es aber auch Wochen, wo, weiß nicht, jeden Tag so 5 oder 10 Proben reinkommen. Das ist aber wirklich ganz unterschiedlich. Ich kann da keine genaue Zahl nennen.
Also die Probe ist identifiziert, die Menge ist bestimmt. Und dann geht es im Labor wie weiter?
Also ich erfasse das in unserem System, womit wir arbeiten. Und dann gebe ich das genauso, wie es ist, an unser Labor. Unsere unsere Mitarbeiter im Labor bereiten das auf und präparieren sozusagen diese Probe, damit sie untersucht werden kann. Und dann geht es an die großen Gerätschaften, die bei uns in den anderen Laboren stehen. Und ja, dafür muss natürlich gelöst werden. Da müssen noch ein paar andere Reagenzien zugegeben werden. Das wird dann alles vermischt. Es muss gut abgewogen werden. Ja, und dann kommt es auf die Gerätschaften und die analysieren das dann fortlaufend. Da kommt dann Ergebnis raus. Das Ergebnis nennt sich Spektren oder Chromatogramme. Wenn ich könnte, würde ich jetzt gerne was zeigen. Das sieht ganz wild aus für jemanden, der das nicht kennt. Und das sagt uns letztlich faktisch, okay, wir haben hier das und das Betäubungsmittel vorliegen in der Quantität. Und danach schreibe ich das Gutachten dazu.
Ist so ein Ergebnis immer eindeutig?
Meistens ja. Also wir können da schon sehr genau detektieren. Wir haben gute instrumentelle Methoden dafür. Wir haben Screening-Methoden, wo wir auf sehr, sehr viele Substanzen testen können. Auch die neuen, auch die eher unbekannteren oder die selten vorkommenden Substanzen. Das finden wir schon relativ genau, ja doch.
Ist das denn auch schon eine Stufe, an der ihr merkt, okay, das ist jetzt hier zwar Kokain, aber das ist ziemlich doll gestreckt, da ist viel anderes Zeug drin? Oder ist das erstmal nur eine Stufe von wegen, ja, wir bestimmen jetzt erstmal, was für eine Sorte von Betäubungsmittel das ist?
Bei der qualitativen Untersuchung bestimmen wir nur, was es ist. Genau. Und wenn wir dann aber sagen, wir möchten gerne wissen, wie viel davon vorliegt, dann können wir auch sehen, wie viel Streckmittel drin sein muss, weil wenn wir, sagen wir mal, ein Betäubungsmittel haben, das 30%ig ist, wissen wir, die 70% müssen ja irgendwas anderes sein. Das ist ein Streckmittel.
Also diese 70%, dieses Streckmittel, was mischt man da rein?
Oh, das ist auch ganz unterschiedlich. Das ist zum Teil Koffein, zum Teil kann es irgendein Milchzucker sein, irgendein feines Pulver, was vielleicht auch weiß ist, was das Ganze nach mehr aussehen lässt, als es vielleicht auch ist. Es können aber auch gefährliche Stoffe sein. Also es kann auch was ganz Ungeprüftes sein, wovon jemand irgendwie keine Ahnung hatte, was aber ein weißes Pulver war und irgendwie gerade zur Hand war. Das wird dann dabei gemischt.
Das heißt, könnte auch Tapetenfarbe sein, die getrocknet ist. Weiß man ja nicht. Also wenn ich jetzt als Konsument eine Line Koks reinziehe, dann habe ich 30% wirklich nur Kokain und dann in diesem Beispiel 70%. Das könnte ja dann alles sein. Also es könnte einfach nur Koffein sein. Oder Milchpulver, aber man weiß es halt nicht.
Genau, das ist die große Gefahr beim Konsum von Betäubungsmitteln, vor allem wenn sie nicht vorher geprüft worden sind, ja.
Katja sieht die Substanzen im Labor, aber was die Betäubungsmittel und die Streckmittel im Körper mit den Menschen machen, das sieht sie nicht. Und wenn wir jetzt mal das laienhaft ausdrücken wollen, sagen wir vielleicht, das eine ist die Chemie, das ist bei Katja, und das andere die Medizin. Und da kommt jetzt Dr. Melanie Hohner ins Spiel.
Ich bin Fachärztin für Rechtsmedizin und arbeite beim Großsachverständigenteam in Tübingen und arbeite da eben als Sachverständige für Gerichte, für Staatsanwaltschaften und für die Polizeistation im mittleren Teil von Baden-Württemberg. Man nimmt ja natürlich das Streckmittel und den Drogenwirkstoff auf und man muss natürlich dann differenzieren, was hat zu was geführt. In der Regel ist der Drogenwirkstoff als solcher schon das Gefährlichere. Milchpulver oder Paracetamol sind jetzt an sich erstmal nicht ganz so dramatisch. Was natürlich aber auch vorkommen kann, ist, dass im Herstellungsprozess von den Betäubungsmitteln oder den Drogen eben schmutzigere Substanzen entstehen, die sozusagen dann eben auch anders wirken und ein höheres Nebenwirkungsprofil haben können. Und die können dann natürlich ungleich toxischer sein als der eigentliche Wirkstoff. Dazu hin kann es durch chemische Reaktionen im Körper auch dazu kommen, dass Drogen noch gefährlicher werden. Also beispielsweise, wenn man Kokain und Alkohol gleichzeitig konsumiert, entsteht ein Stoff, der heißt Kokaethylen und der ist sogar noch gefährlicher als Kokain selber.
Die Blutanalyse, die zeigt, welche Substanzen im Körper sind. Aber was genau passiert danach? Woran stirbt man konkret?
Also häufig wirken die Substanzen ja zentral, das heißt auf das Gehirn. Und das Gehirn schwillt dann eben an und man fällt ins Koma und irgendwann werden lebenswichtige Zentren im Gehirn gequetscht. Also zum Beispiel das Atem- oder Kreislaufzentrum werden dann einfach gequetscht, weil das Hirn so stark sich mit Wasser auffüllt. Und dann stirbt man sozusagen an diesem zentralen Regulationsversagen. So nennen wir das, dass sozusagen das Hirn so eine starke Schwellung hat, dass man daran stirbt. Man kann aber natürlich zum Beispiel auch am Herzrhythmusstörungen sterben, also dass das Herz einfach wie verrückt schlägt und dann irgendwann den Takt vergisst. Genau, das sind eigentlich so die zwei häufigsten. Was auch noch passieren kann, das hängt mit dem Hirnödem zusammen, dass man eben erbricht und das Erbrochene einatmet und daran dann erstickt.
Melanie Hohner sieht, was Drogen mit Menschen machen können. Katja untersucht die Substanzen im Labor und merkt vielleicht, das ist ganz schön heftiges Zeug. Das ist auf jeden Fall Kokain oder MDMA oder sonst was. Sie schreibt es auf, dokumentiert das. Aber wie wird denn aus einer chemischen Analyse eigentlich das Gerichtsurteil?
Das Gutachten wird erstmal zurück an die Dienststelle geschickt. Die leitet das dann an die Staatsanwaltschaft weiter. Und basierend auf den Ergebnissen wird dann geschaut, wird ein Strafverfahren eröffnet oder nicht. Und da wird dann geguckt, wie viel Drogen hatte die Person bei sich oder wie viel wurde gefunden. Ist es eine große Menge gewesen? Und daraufhin wird ein Strafmaß festgelegt. Aber das ist dann alles schon Sache der Justiz. Da habe ich dann nichts mehr zu tun.
Was war mal so das Größte, das Meiste, was bei dir abgeladen wurde?
Es gibt ja auch Cannabis-Plantagen, da wird mehr Material sichergestellt. Ja, da kann's schon mal über die 50 Kilo auch hinausgehen.
Das ist ganz schön viel Arbeit im Labor. Viele grelle Neonröhren, wir kennen das aus Film. Katjas Job führt sie aber auch mal nach draußen, mehr oder weniger, in den Knast nämlich. Eine Sache, die du auch noch machst, neben der anderen Arbeit, von der wir schon gehört haben, ist Briefe untersuchen, die auf dem Weg ins Gefängnis sind. Was machst du da genau?
Das ist genau ein Projekt mit der Justiz zusammen. Wir haben ein mobiles Detektionsgerät. Das ist das Bekannte, was man am Flughafen hin und wieder auch mal sieht, wenn man mit diesem Papierstreifen die Hände abgewischt bekommt.
Ah ja, oder manchmal auch so. Gehen die in den Handgepäckskoffer, fahren sie dann so rein in die Ecken?
Genau. Sowas steht auch bei uns. Und wir nutzen das aber nicht für die Untersuchung auf Sprengstoffe, sondern auch für die Untersuchung auf Drogen, auf Betäubungsmittel. Und das machen wir, indem wir dann Briefe abwischen und schauen, ob auf diesen Briefen Betäubungsmittel aufgetragen worden sind.
Was sind da so die Ergebnisse?
Wenn diese Briefe aus der JVA kommen, sind die tatsächlich schon das ein oder andere Mal positiv, dass da was aufgetragen worden ist und dass mit diesen Briefen quasi ein Schmuggel stattfindet.
Das heißt, auf dem Papier sind dann die Drogen drauf oder sind in dem Brief Drogen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, genau. Also es ist das Briefpapier, was manipuliert wird und das wird dann in die JVA geschickt. Absender meistens ein Bekannter des Insassen oder eine Bekannte des Insassen. Und
wie geht's dir so? Wir denken viel an dich.
Genau. Es kann mal sein, dass da dann auch ein schöner Brieftext draufsteht. Es können auch mal Bilder drauf gemalt sein. Meistens ist das so die Regel, ja. Und dann wird es eingeschickt. Und wenn es nicht auffällt, geht es zum Insassen, der weiß vielleicht Bescheid über diesen Brief, der ihm zugestellt werden soll und weiß auch, was er damit zu tun hat.
Ist das Material, was ihr da findet, also in der JVA, anders als jetzt die Proben direkt von der Straße, die da kommen oder von Verkehrskontrollen?
Jein. Das kann ich auch da nicht pauschal beantworten. Natürlich gibt es in den Justizvollzugsanstalten auch klassische Betäubungsmittel. Da beschäftigt sich aber unser Projekt gar nicht mit. Also unser Projekt ist darauf ausgerichtet, die synthetischen Cannabinoide quasi zu detektieren, die zu den neuen psychoaktiven Stoffen gehören. Das heißt, natürlich haben wir in dem Kontext überwiegend NPS bei uns auf dem Tisch. Nichtsdestotrotz gibt es noch klassische Betäubungsmittel in den Justizvollzugsanstalten. Mal mehr, mal weniger. Das hängt so ein bisschen auch von der Ortschaft ab, wo die Justizvollzugsanstalt ist.
Was sind denn so die Sachen, die du mit diesem Projekt gelernt hast?
Also eine große Erkenntnis ist, dass dieser Modus operandi der manipulierten Briefe gut abgefangen werden kann durch das Projekt, durch diesen Ion-Scan nennt sich das. Damit kann schon viel abgefangen werden. Damit kann das gut detektiert werden, ob da jetzt ein Brief manipuliert ist oder eben nicht. Und das war, denke ich mal, eine relativ gute und große Erkenntnis, als das aufgestellt wurde.
Für das Gefängnisprojekt verlässt Katja also immer mal wieder ihren Arbeitsplatz, tauscht das Neonlicht im Labor gegen anderes Neonlicht hinter vergitterten Fenstern. Aber das ist nicht das einzige Projekt, für das sie mal rausfährt.
Wenn der Verdacht besteht, dass irgendwo ein Drogenlabor vermutet wird, in einem Haus, in einer Wohnung oder vielleicht auch eine Cannabisplantage mit sehr, sehr vielen Cannabispflanzen, dann werden wir schon hin und wieder mal dazu gerufen, um zu helfen, um Proben zu nehmen. Und dann fahren wir auch raus, ja.
Was siehst du da so?
Ich persönlich habe Cannabisplantagen gesehen. Das sind große Hallen mit vielen Cannabispflanzen oder auch Häuser, wo jeder Raum mit Cannabispflanzen zugestellt ist. Und da müssen wir uns dann im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagen.
Also so Drogenküchen, das stelle ich mir als Drogennaivling, stelle ich mir da so eine Höhle im Wald vor. Aber die sind ja tatsächlich, wenn wir mal ernst bleiben, irgendwo, wo man sie gar nicht vermuten würde, in einem ganz normalen Hinterhaus.
Meistens schon, ja. Ja, natürlich gibt es auch da Unterschiede in der Größe. Wenn es so ein kleines Küchenlabor ist, sage ich mal, dann sind es eher die unauffälligeren und die normalen Wohnhäuser. Es gibt natürlich aber auch größere Dimensionen an Laboren, wo es dann vielleicht eine Lagerhalle ist oder bei Plantagen vielleicht auch ein größeres Gebäude. Aber ganz unterschiedlich von bis.
Müssen wir uns das so vorstellen wie bei Breaking Bad, also diese Serie, die man vielleicht geschaut hat?
Ich persönlich habe Breaking Bad nicht geguckt. Ich kann deshalb keine Referenz dazu ziehen. Ich weiß nicht, was in der Serie erzählt und gezeigt wurde. Aber viele, gerade kleinere Labore, sind sehr, sehr unordentlich. Das ist mir aufgefallen. Es liegt viel rum, es ist sehr unübersichtlich, es ist oft auch nicht ganz so angenehm.
Drogenlabore, Cannabisplantagen, das ist die eine Seite von Katjas Arbeit. Aber deine Abteilung ist nicht nur für Betäubungsmittel zuständig, sondern auch für das schöne Wort Toxikologie. Das heißt, alle anderen giftigen Stoffe, die es sonst auch noch so gibt.
Ja, also wir untersuchen auch Proben, die eingesandt werden, wenn es um Vergiftungsfälle geht zum Beispiel. Also ich sage jetzt mal ein manipulierter Joghurt oder der klassische Giftköder. Das kommt auch bei uns rein, genau.
Das klingt erstmal nach, weiß ich nicht, Romane aus dem anfänglichen 19. Jahrhundert. Wie sehr ist das denn in diesem Jahrtausend noch aktuell? Also sowas wie Gift. Es klingt halt so ein bisschen nach Agatha Christie. Ne? Man würde nicht denken, dass sich die Polizei heute noch mit sowas beschäftigt.
Tatsächlich schon. Ja, es kommt immer mal wieder was rein, wo der Verdacht auf einen Vergiftungsfall besteht. Aber doch, das ist nach wie vor Thema. Ja, es gibt immer mal wieder einen Joghurt, in dem was drin ist, was da vielleicht nicht drin sein sollte. Oder ein Giftköder für Tiere zum Beispiel.
Wie unterscheidet sich die Analyse von Gift zu der von Drogen?
An sich in unserer Methodik und in unseren Laboren eigentlich gar nicht so sehr. Der einzige Unterschied ist, wenn wir unsere klassischen Betäubungsmittel vor uns liegen haben, haben wir davon sehr, sehr viel. Wenn wir jetzt einen Joghurt haben, in dem möglicherweise was drin ist, was nicht drin sein sollte, gibt es nur diesen einen Joghurt. Und natürlich ist da eine sehr, sehr viel kleinere Menge an einem giftigen Stoff drin. Das ist so ein bisschen der heikle Punkt, dass man da aufpassen muss und genau überlegen muss, was machen wir jetzt, wie gehen wir da vor, um quasi nichts zu verschwenden und trotzdem feststellen zu können, ob da jetzt was drin war oder nicht.
Ja, das sind unschöne Dinge, mit denen sich auch die Menschen in der Rechtsmedizin beschäftigen. Vergiftungstode, die sind in aller Regel Suizide oder Unfälle beim Drogenkonsum. Aber eben nicht nur, sagt Dr. Melanie Hohner.
Man hat natürlich immer mal so die Medikamentenmorde. Also ich meine, der Mord an sich ist ja eine juristische Einschätzung. Aber wenn man versucht, jemanden mit Medikamenten ums Leben zu bringen, dann sind da beispielsweise so die Ehebetrügerinnen oder also die Menschen, die sozusagen bei alten Menschen, die irgendwie mit Medikamenten gefügig machen und die dann auch schnell heiraten, damit sie da das Erbe oder das Geld irgendwie abstauben können. Sowas gibt's oder was vielleicht auch gelegentlich vorkommt, sind so Sachen wie, dass man eben für die Pflege von jemand zuständig ist und dem eben dann etwas zu viel des Beruhigungsmittels angedeihen lässt, damit man eben seine Ruhe hat beim Pflegen. Oder es gibt dann gelegentlich auch so den Fall, dass sich manche, insbesondere aus dem medizinischen Bereich, so als Todesengel aufspielen und eben Substanzen verabreichen, die dann eben zu Symptomen führen, die wiederum dann den Einsatz oder das Eingreifen notwendig machen. Also zum Beispiel gibt man jemand irgendwas, was den Kreislauf ganz niedrig macht, um ihn dann reanimieren zu können. Also sowas zum Beispiel. Und das wären so die Klassiker. Und dann gibt's natürlich auch immer Leute, die anderen Leuten nach einem Leben trachten, keine Ahnung, klassischerweise dem Ex-Partner oder sowas, und dem halt versuchen, in irgendeiner Weise Gift unterzumogeln. Da sind die Leute auch immer sehr kreativ, muss man sagen. Und da gibt's verschiedene Sachen. Das wird aber häufig auch tatsächlich gar nicht so richtig als Mord interpretiert, sondern obwohl es juristisch, wenn man jemand heimlich was beibringt, ja einer so sein müsste. Aber es ist manchmal etwas schwierig nachzuweisen.
Katja ist ja jetzt nicht direkt so die Polizistin, an die wir vielleicht denken, wenn wir mit Kindern über Polizei sprechen. Aber sie gehört natürlich unbedingt dazu, so mittendrin in der Kriminalitätsbekämpfung. Ohne sie kein Abschluss der Ermittlungen. Ohne das Gutachten von ihr und den Kollegen keine Anklage der Staatsanwaltschaft, kein Prozess, kein Urteil, keine Strafe. Katja hat ja jeden Tag mit Substanzen zu tun, die schädigen, die krank machen können, die süchtig machen oder im Zweifel auch töten. Denkst du da auch nach Feierabend nochmal drüber nach, was dir da eigentlich für krasse Sachen so über den Tisch gegangen sind?
Ich glaube, früher oder später gewöhnt man sich an alles. Es gibt vereinzelt Tage, wo ich nach Hause gehe und denke, wow, es ist schon nicht der normalste Job vielleicht. Aber die meiste Zeit gehe ich heim und denke mir, ach cool, du hast heute wieder gut was geschafft und hast eine ganze Analyse gefahren und hast deine Gutachten geschrieben und geholfen, dass hast anderen Menschen quasi geholfen. Aber ja, es gibt natürlich auch Tage, wo ich heimgehe, wenn ich einen besonderen Fall hatte oder einen großen Fall mit einer großen Menge, wo ich dann nach Hause gehe und denke, wow, da kommt vielleicht noch was auf mich zu. Oder vielleicht mache ich mir auch den einen oder anderen Gedanken, wie gehe ich damit um? Wie verbuche ich das für mich selbst? Ja.
Hat diese Arbeit beim LKA deinen Blick verändert auf die Gesellschaft?
Ich sag mal so, ich bin überrascht darüber, wie viel doch täglich bei uns eingeschickt wird. Ja, das war mir vorher so nicht bewusst.
Nächstes Mal wird es hier im Podcast ein bisschen, ich möchte sagen, gefährlich. Das ist was, das erlebt man so definitiv nicht jeden Tag auf den Straßen von Rheinland-Pfalz. Es geht um einen Polizisten, der alleine einen bewaffneten Bankräuber verfolgt. Der Puls geht hoch. Hier ist noch was zum Weiterhören für euch zum Schluss der Folge. Der Podcast Die Frage. Lisa Sophie spricht da mit Menschen über die schwierigsten, die emotionalsten Momente in ihrem Leben. Zum Beispiel mit Azadia. Nachdem ihr Onkel ihre Cousine ermordet, flieht sie vor ihrer Familie und baut sich anonym ein neues Leben auf. In der Folge geht es um die sogenannten Ehrenmorde in Deutschland und die Frage, was bringt Menschen dazu, die sogenannte Ehre über das Leben der eigenen Tochter zu stellen? Die Frage gibt's bei ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript Rieke Lüschen, Laila Mehlis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.